Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den 5. Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 5 – Schutz. Als nächstes versuchte Satan Jesus, indem er das Wort Gottes missbrauchte. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Matthäus 4, Vers 6. Ganz schön clever, der Durcheinanderwerfer verdrehte das Wort Gottes. Und wie antwortete der Herr? Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Vers 7. Die Reiche der Welt. Die letzte Versuchung des Teufels in dieser Begebenheit verlangt besondere Aufmerksamkeit von uns. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Matthäus 4, Vers 8 und 9. Das macht deutlich, dass der Teufel über alle Reiche der Welt verfügt. Bibelleser wissen, dass alle Nationen der Welt im Zuständigkeitsbereich des Teufels liegen, der der Gott dieser Welt ist. Manche Theologen haben gesagt, dies würde nicht zwangsläufig bedeuten, dass ihm die Nationen gehören, sondern dass er den Herrn lediglich anlügt. Dieser theologische Standpunkt basiert auf der Annahme, dass die Vereinigten Staaten nicht vom Teufel regiert werden, weil unsere Grundsätze auf der Schrift basieren und wir Gottes Land sind. Das ist natürlich nichts anderes als Wunschdenken. In der Bibel finden wir keine Grundlage für eine solche Ansicht. Jesus sagte zum Teufel nicht, dir gehören nicht alle Reiche der Welt, sondern weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Vers 10. Dass der Teufel ihm alle Reiche der Welt anbot, zeigt seine wahre Absicht, die er letzten Endes, wenn auch nur vorübergehend, durch den Antichristen erreicht. In Offenbarung 13 lesen wir, dass das Tier mit den 10 Hörnern und 10 Kronen die Macht des Teufels empfängt. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Vers 2. Wir sehen auch, dass dieses Tier, das wir den Antichristen nennen, so mächtig und beliebt wird, dass die Welt fragt, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Vers 8. Dieser Mann ist außergewöhnlich. Er hat so viel Macht erhalten, dass niemand ihn herausfordern kann. Was ist das Ziel des Ganzen? Die Antwort findet sich in Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Das ist die totale Hingabe an den unumstrittenen Weltherrscher, der vom Teufel Macht und Autorität empfangen hat. Thank you. Jesus unterstellt sich Rom. Da Jesus das prophetische Wort kannte, stritt er sich nicht mit dem Teufel, sondern teilte ihm nur mit, was die Schrift sagt. Jesus hatte nicht die Absicht, die politische Struktur in Israel zu verändern, das damals unter römischer Besetzung stand. Jesus sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Dadurch zeigte er, dass er sich von den Dingen der Welt abgesondert hatte, aber gleichzeitig den existierenden Kräften unterstellt war. Auch diese Aussage macht das deutlich: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Sicherlich hätte er andere Verse anführen können, die jede Art von Rebellion gegen die Besatzungsmacht Roms gerechtfertigt hätten, aber das tat er nicht. Ich glaube, das erklärt überzeugend unsere Stellung als Gläubige. Unsere Aufgabe ist es, das Licht des Evangeliums auszustrahlen, es allen Menschen zu predigen und insbesondere innerhalb der Gemeinde klarzumachen, dass Jesus ein gerechtes Reich aufrichten wird, was keine andere Regierungsform jemals getan hat oder tun kann. Nein zur Sünde. Wenn wir die Denkweise des Teufels bei dieser Versuchung analysieren, stellen wir fest, dass er Jesus zu drei Dingen aufforderte. Sprich, dass diese Steine Brot werden. Stürze dich hinab. Und falle nieder und bete mich an. Ich habe diese Begebenheiten in den Evangelien so oft gelesen, aber als ich sie zur Vorbereitung auf dieses Kapitel zum wiederholten Mal las, wurde mir erneut bewusst, was für einen wunderbaren Erlöser wir haben. Jesus sagte einfach Nein zum Teufel und stützte seine Antwort auf das Wort Gottes. Lieber Bruder, liebe Schwester, bitten Sie Gott, Steine in Brot zu verwandeln? Natürlich ist Ihre erste Reaktion Nein. Aber stellen Sie sich diese Frage einmal anders. Zielen Ihre Prioritäten auf die Dinge dieser Welt ab? Sind Sie nur mit dem Hier und Jetzt beschäftigt? Dann bitten Sie den Herrn im Grunde, Steine in Brot zu verwandeln. Sie bitten ihn, Ihr Fleisch und Blut zu erhalten, das keine Verheißung hat und das ewige Leben nicht erben wird. Gottes Schutz. Oft höre ich Gläubige sagen, der Herr bewahrt mich auf wunderbare Weise. Darauf pflege ich zu sagen, ja, das tut er, aber er muss es nicht. Diese Wahrheit veranschaulichte mir vor kurzem ein Brief von einer lieben Schwester, die folgendes schrieb: Mein Mann und ich haben dem Herrn unser ganzes Leben lang gedient und er hat uns reichlich gesegnet. Nachdem wir in den Ruhestand getreten sind, haben wir uns an unseren goldenen Jahren erfreut. Bis vor kurzem mein Mann einen Autounfall hatte. Ein betrunkener Fahrer, der nicht versichert war, fuhr unser Auto zu Schrott. Mein Mann musste ins Krankenhaus und sitzt heute im Rollstuhl. Ganz abgesehen von der finanziellen Last, die wir zu tragen haben. Aber das ist noch nicht alles. Auch ich sitze mittlerweile im Rollstuhl, da ich einige Monate nach dem Unfall ebenfalls von einem betrunkenen, unversicherten Fahrer im Auto angefahren wurde. Jetzt bin ich für den Rest meines Lebens behindert. Wo ist Gottes Schutz? Dieser herzzerreißende Brief erinnerte mich daran, dass Gott nicht verpflichtet ist, das zu tun, was er unserer Ansicht nach tun sollte. Ja, er beschützt uns, aber er muss es nicht. Ich konnte diese beiden lieben Menschen mit dem Wort Gottes und der Zusicherung trösten, dass Gott keine Fehler macht. Hätte er sich entschuldigen sollen, weil er es zuließ, dass Hiob so viel Leid durchmachen musste? Nein, denn in seiner Vorsehung weiß Gott, was das Beste ist. Eines können wir uns sicher sein. Wenn wir in der Gegenwart des Herrn sind, werden wir ihm für all die negativen Erfahrungen, Tragödien und Notlagen danken, durch die er uns auf dieser Erde hindurchgeführt hat. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 22, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. In Jakobus 5, die Verse 10 und 11 heißt es, meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Der Apostel Petrus tröstet uns in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Wichtiges kommt zuerst. Nachdem Jesus den Teufel mit dem Wort Gottes konfrontiert hatte, verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Matthäus 4, Vers 11. Würden wir uns nur an diese Reihenfolge in unserem täglichen Leben halten? Es ist keine große Hilfe, wenn wir den Herrn bitten, unsere Probleme, Lasten, Sorgen oder sogar Krankheiten wegzunehmen. Einige haben einen, in Anführungsstrichen, Dienst daraus gemacht, aus dem Wohlergehen des Fleisches Kapital zu schlagen, indem sie Heilungsversammlungen für Personen mit körperlichen Leiden abhalten. Viele behaupten, große Wunder auf diesen Veranstaltungen getan zu haben, ohne die Absicht des Ganzen zu kennen. Die Bibel lehrt eindeutig, wie wir mit unseren körperlichen Gebrechen umgehen sollen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen, und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Jakobus 5, Vers 14. Das ist der biblische Weg. Man geht nicht zu einer Heilungsversammlung oder zum Pastor, sondern bittet um den Besuch der Gemeindeältesten und ihr Gebet. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Vers 15. Ist es nicht besser, sich einfach an das zu halten, was die Bibel sagt? In Jakobus 4, Vers 7 lesen wir, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Sie müssen den Teufel nicht bekämpfen oder ihm gebieten, sie müssen lediglich Nein zur Sünde sagen, so wie Jesus es getan hat. Dann wird der Teufel von ihnen fliehen. Johannes der Täufer im Gefängnis. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet und der Versuchung des Teufels widerstanden hatte und von den Engeln gestärkt wurde, hörte Jesus die schreckliche Nachricht, dass Johannes im Gefängnis war. Beachten Sie, dass Jesus nichts tat, um Johannes zu befreien. Stattdessen machte er mit seinem Auftrag weiter. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Matthäus 4, Vers 13. Warum? Weil die Schrift erfüllt werden musste, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Vers 14 und 15. In Galiläa angekommen, fing er da an, wo Johannes aufgehört hatte, und verkündete: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Vers 17. Was für eine Botschaft! Vergessen Sie nicht, es ist sein Reich, das vollkommene, himmlische, ewige Reich, das auf die Erde kommen sollte. Jesus machte während seines Dienstes klar, dass diese Welt nicht sein Zuhause war, ebenso wenig wie sein Reich von dieser Welt war. Vielmehr war er der König des himmlischen Reiches. Ich nehme an, dies war einer der Gründe, warum die religiösen Autoritäten und das Volk im Allgemeinen das Kommen des Herrn nicht verstanden oder erkannten. Offensichtlich hatten sie eine vorgefasste Meinung, kannten die Geschichte und lasen die Schriften, so dass es für sie kein Geheimnis war, dass Gott sie zu einem speziellen Volk auf der Erde auserwählt hatte. Sie lasen auch die Propheten, die das Kommen des Messias ankündigten, der mit eisernem Stab über die Welt herrschen würde. Aber Israel stand unter römischer Besatzung, als Jesus geboren wurde. Und den Juden waren nur begrenzte politische Rechte und erweiterte religiöse Privilegien gestattet. Es schien nur natürlich anzunehmen, dass Israel das Joch der fremden Herrschaft abstreifen würde, wenn der Messias käme. Aber Jesus machte keine Anstalten, dass er sich für politische Freiheit einsetzen würde. Es gibt so viele fehlende Punkte im Leben Jesu, dass man einige der Gründe, weshalb die Menschen ihm nicht glaubten, schon fast greifen kann. Die unangekündigte Geburt. Jesus stammte gebürtig aus dem Hause David. Da David ein König war, schien es logisch, dass Jesus in einem Palast in Jerusalem geboren werden würde. Seine Geburt würde angekündigt werden und die religiösen Autoritäten hätten besondere Feierlichkeiten angesetzt. Man hätte eine Festversammlung ins Leben gerufen und seine Geburt im ganzen Land freudig verkündet, mit einem prachtvollen Tempelgottesdienst als Höhepunkt. Aus der Bibel wissen wir, dass es nicht so war. Die Schrift berichtet nur, dass Hirten, die in der Nacht ihre Herde hüteten, die Ankündigung eines Engels hörten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Lukas 2, Vers 20. Dem ganzen Volk? Diese Hirten außerhalb der kleinen Stadt Bethlehem gehörten sicherlich zu den geringsten Leuten im Volk. Warum wurde die Geburt Jesu nicht in Jerusalem verkündet? Warum nicht direkt auf dem Tempelberg? Das wäre doch genau der richtige Ort gewesen für eine solch wichtige Ankündigung. Stellen Sie sich das einmal vor. Der Himmel öffnet sich, die Herrlichkeit des Herrn scheint auf den Tempel auf dem Berg Moria, und die Israeliten stehen ehrfürchtig vor der übernatürlichen Erscheinung der Engelschar, die das Kommen des Messias verkündet. Die römischen Autoritäten hätten die Geburt dieser übernatürlichen Person verstanden und sie wahrscheinlich sogar respektiert. Rom war in religiöser Hinsicht tolerant und hätte alle Arten von Glaubensüberzeugungen in sich aufgenommen. Mit ein wenig Diplomatie hätte Rom Jesus als den neuen König der Juden anerkannt. Aber die Dinge kamen anders. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sogar bei seiner Geburt gab es für ihn, Maria und Josef nicht einmal Platz in der einfachsten Unterkunft. Wir sehen, dass es keinen politischen, philosophischen, kulturellen, traditionellen oder religiösen Grund für die Annahme gab, dass dieser Fremde, den sie Jesus von Nazareth nannten, der König der Juden sein sollte. Dennoch war er mitten unter ihnen der König des Reiches der Himmel, der verkündete: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Johannes in der Wüste. Kannte Israel die Prophezeiungen Jesajas? Natürlich kannte es sie, aber die Juden nahmen Johannes nicht ernst, als er das Kommen Jesu verkündete. Es ist eher ungewöhnlich, dass Johannes nicht Jerusalem als Bühne wählte, um den kommenden König anzukündigen. Die Bibel sagt in Matthäus 3, Vers 1: In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Johannes verkündete die Botschaft der Buße, weil das Reich der Himmel nahe gekommen war. Aber er ging nicht nach Jerusalem, der großen Stadt des Königs. Auf meinen vielen Reisen nach Israel habe ich einige Regionen in der judäischen Wüste besucht. Soweit ich weiß, gibt es keine bedeutenden archäologischen Entdeckungen, die auf die Existenz einer nennenswerten Zivilisation in der judäischen Wüste hinweisen. Anscheinend war sie genau das, eine Wüste. Nur wenige Menschen gehen dorthin, aber aus der Schrift wissen wir, dass Juden aus dem ganzen Land in diese Wüste kamen und von Johannes im Jordan getauft wurden. Galiläa, ein Ort zweiter Klasse. Das war die Situation, die Jesus vorfand, in der er wirkte und seine Aufgabe erfüllte, zu der er gesandt wurde. Nachdem er die Notwendigkeit der Buße verkündigt hatte, begann Jesus seine Apostel zu berufen. Auch jetzt ging er nicht nach Jerusalem oder berief die hohen Priester in seine Nachfolge. Offensichtlich hatte er keine Verbindung zu den römischen Autoritäten. Statt nach Jerusalem ging er in eine unbeliebte Gegend namens Galiläa. Was war an Galiläa so schlecht? Erinnern Sie sich, wie Hiram, der König von Tyros, reagierte, als König Salomo ihm 20 Städte im Land Galiläa gab? Das Geschenk kam nicht gut an. Seine Reaktion gegenüber Salomo in 1. Könige 9, Vers 13 zeigt, dass er sich vielmehr beleidigt fühlte. Und er sprach: Was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gegeben hast? Und er nannte sie Land Kabul bis zu diesem Tag. Die Anmerkung der Elberfelder 2003 sagt: Kabul bedeutet wie nichts. In diesen Städten wohnte offenbar noch ein Rest der Kanaaniter. Ungeachtet dieser alttestamentlichen Tatsache fand Jesus dort seine Jünger, die Männer, denen die Botschaft des kommenden Reiches der Himmel anvertraut wurde. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 10, Vers 7. Es scheint, als hätte Jesus absichtlich alles anders gemacht. Diese Männer aus Galiläa hatten an den Gerichten, Schulen oder Priesterseminaren in Jerusalem kein hohes Ansehen. Sucht man nach Spitzenwissenschaftlern, geht man nicht zu einer kleinen Schule weit draußen auf dem Land, wo die Menschen ihr Wasser noch aus dem Brunnen schöpfen und es erst seit wenigen Jahrzehnten Elektrizität gibt. Dort wird man nicht finden, was man sucht. In den Vereinigten Staaten würde man Yale, Harvard oder irgendein anderes führendes College im Land aufsuchen, um einen würdigen Kandidaten für ein wissenschaftliches Vorhaben zu finden. Aber Jesus entschied sich für Galiläa. Sehen ist nicht immer Glauben. Wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht immer ausschlaggebend ist, was wir wissen, sehen oder erfahren haben. Es kann sogar sehr gefährlich sein und uns in die absolute Finsternis führen, wenn wir uns darauf verlassen. In seinem zweiten Brief an die Korinther sagte der Apostel Paulus: Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Korinther 4, Vers 18. Unterschätzen Sie nie die scheinbar unbedeutende Person, die Jesus liebt und die sich zu ihm als ihrem Erlöser bekennt. Übersehen Sie nicht die kleine alte Dame im Rollstuhl, die sich nicht um ihre grundlegenden menschlichen Bedürfnisse kümmern kann, aber an Jesus glaubt. Und verachten Sie nicht den ungebildeten Müllmann, der zu nichts mehr fähig zu sein scheint, als Mülleimer zu entleeren, aber den Herrn kennt. Diese und andere Menschen könnten durchaus zu denen gehören, durch die der Herr sein Licht am hellsten leuchten lässt. Vielleicht werden die größten Autoren, Prediger und Theologieprofessoren eines Tages zu solch einer unbedeutenden, aber dann verherrlichten Person, die alle anderen überstrahlt, aufschauen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 5. Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.